Swiss Digital Apero. Stronger together.
Unser Hauptfokus ist es, Softwareentwickler zu befähigen.
Wir wollen natürlich auch in Zukunft an der Forefront von der technologischen Entwicklung sein.
Wir haben die Vision gegründet vor 6 Jahren, um eben genau agile Infrastruktur für agile Softwareentwickler bereitstellen.
Arno Aukia hat vor mehr als 6 Jahren die Firma Vision gegründet. Seit nun rund 2 Jahren begleitet ihn Markus Späth als CMO. Die beiden Visioneers sind in den Bereichen Strategie, Produktentwicklung sowie Sales und Marketing tätig und somit verantwortlich für Ausrichtung und Wachstum der Vision. Die Idee und Motivation, mit Red Hat als Managed Service Partner den Schweizer Hostingmarkt aufzumischen, wurde mit dem Brand Apuyos Swiss Container Platform in die Tat umgesetzt. Heute vertrauen bereits eine Vielzahl von Unternehmen auf diese schlagkräftige Kooperation. Und Vision stellt den Betrieb unterschiedlichster businesskritischer Applikationen sicher. Branchenunabhängig von Fintech über Softwareentwickler bis hin zu Behörden.
Grüezi miteinander und willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Philipp Meier und ich kümmere mich bei Red Hat Schweiz um einen Teil von unserem Partner-Ökosystem. Arno, du bist Mitgründer von der Vision. Stell dich doch mal vor und erzähl uns, was ihr vor über 6 Jahren für eine Vision oder Vision gehabt habt, für das Businessmodell und was euch angetrieben hat.
Sehr gerne. Mein Name ist Arno Aukia, ich bin der CTO und Mitgründer von der Vision. Ich habe die Vision vor 6 Jahren gegründet, weil ich das Gefühl hatte, es fehlt auf dem Markt jemand, der sich um Applikationsbetrieb, um Hosting kümmert, aber nicht auch noch irgendwo in der Hardware zu Hause ist. Traditionell, bis dann haben sich ganz viele Firmen, die Hosting, die Softwarebetrieb gemacht haben, haben vor allem einmal ein Rechenzentrum gebaut und Hardware beschafft und dann sich darauf spezialisiert, die Hardware zu managen. Und 2014 sind nicht nur die Cloud-Provider irgendwo in Übersee, sondern insbesondere natürlich auch schon in der Schweiz angekommen. Grosse Anbieter, internationale Anbieter, die sich auf Hardware-Management spezialisieren und das als ein Service, als eine Steckdose können bereitstellen. Und mir hat jemand gefehlt, der sich auf dem kann aufbauen, auf dem kann abstützen, der sich um die Software kümmert, wo der Softwareentwickler helfen und sich um die Softwareentwickler kümmert, um das nutzbar zu machen. Und das ist der Grund, dass ich das und weil mich das der Bereich persönlich interessiert hat, weil mich das fasziniert hat, wie macht man etwas skalierbar, wie macht man etwas verfügbar, wie macht man sicher, das interessiert und fasziniert mich auch heute noch. Darum ist das ein Bereich, wo ich mich darin spezialisieren, vertiefen und mich darum entschieden habe, eine Firma zu gründen. Die Vision.
Du, Markus, du bist vor ein bisschen mehr als 2 Jahren zu der Vision gestossen. Was hast du vorher gemacht und was hat dich dazu bewogen, bei der Vision einzusteigen?
Ja, salut miteinander. Markus Späth, mein Name. Ich bin jetzt selber seit dem Juli 2018 bei der Vision dabei als CMO. Kenne aber Arno und Konsorten schon einiges länger. Mit einem von den Mitgründern bin ich mittlerweile in der 3. Firma, wo wir zusammen arbeiten. Bin auch mal auf der anderen Seite gsi, sprich der Kunde von der Vision Jungs gsi. Und von dem her, man kennt sich, man weiß, wie man tickt. Und ich habe das eigentlich von Anfang an die Entwicklung von der Vision mitverfolgt und habe mir gedacht, hey, das ist super spannend. Und vor allem ist es mal etwas, was nicht alle anderen machen. Aber wie der Arno vorher gesagt hat, traditionell ISPs mit eigener Rechenzentrum, Webhosting anbieten, Managed Server etc. Sondern es ist wirklich eine Fokussierung, ohne selber Hardware managen zu müssen. Und da bin ich auch nach wie vor vollkommen überzeugt, dass es absolute Zukunft hat.
Ihr heisst ja eigentlich im vollen Namen Vision, the DevOps Company. Und ihr sagt ja, ihr seid Ops im DevOps. Arno, kannst du mir das ein bisschen genauer erklären, wie du das denn genau meinst, oder ihr?
Auf jeden Fall, ja. DevOps ist so als Begriff, so wie Cloud, ein bisschen früher, ist das eben gerade etwa vor 6-7 Jahren aufgekommen und bedeutet ja die Verschmelzung oder das Zusammenführen oder die Kollaboration zwischen Softwareentwickler und Softwarebetreiber. Und das ist genau der Bereich, wo wir uns als Operations Engineers, also als Entwickler von Tools und Prozessen und Software schlussendlich, die dann das ganze Betrieb sicherstellt, die Überwachung sicherstellt, die Sicherheit sicherstellt und so weiter und so fort, wo das Know-how teilt mit den Entwicklern, was sie hilft, bei der Architektur sinnvoll zu machen, und andersrum natürlich auch ganz viele Tools und Learnings von den Entwicklern nutzt, wie Automatisierungstechnologien, wie GitOps, also Versionskontrollsystem, auch für den Betrieb, was die Entwickler schon seit den 80er Jahren machen, aber der Softwarebetrieb traditionell sehr viele manuelle Prozesse, manuelles Aufstellen von Systemen und so weiter bedeutet. Und darum glauben wir, dass wir uns das Vision, das Ops in DevOps, also der Operations Engineering Partner ist für Dev Developer, und dass man dann zusammen kann DevOps machen.
Okay. Und etwas, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich auf eure Webseite gehe, euch ist Kultur extrem wichtig. Ich habe das noch nie bei einer Firma gesehen, ihr habt ein eigenes Handbook kreiert für eure Kultur. Wie ihr zusammenarbeitet, und ist das auch in gewisser Weise ein bisschen, hat das zu tun mit eurem Erfolg, und was hat das mit sich, das Ganze?
Ja, also wir sind seit Anfang an eine Open-Source-Company. Alle Tools tun wir mal grundsätzlich Open-Source veröffentlichen, und unser neuestes Produkt, Project Zünden, haben wir jetzt auch das ganze Project Management und Issues und Planung und das Project Management von dem Produkt auch Open Source gemacht. Das hat einerseits praktische Gründe, weil es viel einfacher ist zum Zusammenarbeiten mit anderen Leuten, mit Kunden, mit Partnern, über Firmengrenzen hinweg die Tools gemeinsam können entwickeln, verbessern, weiterentwickeln, Fehler beheben natürlich. Und dass es ein Arbeitsmodell ist, das uns schon bekannt ist, wo wir schon leben, weil wir die Tools schon brauchen aus der Open-Source-Welt, weil wir den gleichen Methoden und den gleichen Prozess vom gemeinsamen Arbeiten, gemeinsam entwickeln, Kollaboration mit unseren Kunden eh schon leben. Und das ist für uns eigentlich selbstverständlich und nicht anders als konsequent gewesen, dass auch unser Mitarbeiterhandbuch auch Open Source ist, also öffentlich verfügbar ist. Statt, ich meine, unsere Kernwerte sind Offenheit und Transparenz, und da gehört selbstverständlich auch, ist es nicht anders als Konsequenz, auch transparent zu zeigen und zu erklären, wie wir funktionieren. Und das, hoffen wir, ist nicht nur für uns intern gut, sondern hilft auch den anderen besser zu verstehen, wie wir ticken und wie man mit uns zusammenarbeiten
kann. Ich gehe davon aus, das ist auch ein Vorteil gewesen, so etwas zu haben jetzt durch die ganze Corona-Krise. Ich gehe davon aus, ihr seid auch schon im Homeoffice vorher schon tätig gewesen. Arno, ich weiss von dir, du bist sehr viel in Finnland. Wie sieht denn überhaupt ein typischer Arbeitstag von euch aus, Markus oder Arno? Oder?
Bei mir konkret ist es so gewesen, dass an dem Montag, wo es die erste Pressekonferenz gegeben hat vom BAG, bin ich aus der Ferien zurückgekommen und habe dann das Mail gesehen, bis auf Weiteres alle wirklich Zwangs-Homeoffice, bis man weiß, wie die Situation aussieht etc. Und ich habe den Laptop dabei gehabt und ab dem Zeitpunkt bin ich dann einfach daheim gesessen. Und durch das, dass wir uns halt von Grund auf, sage ich mal, als Remote- und Homeoffice-Company organisiert haben, war das für uns, sage ich mal, von der Änderung her, hat es recht wenig Impact gehabt. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, am ersten Tag, wo ich dann wieder ins Office bin ich irgendwie noch 8-9 Stunden wieder heim und habe mir dann überlegt, was ich eigentlich so den ganzen Tag im Office gemacht habe. Und das ist irgendwie zu 100% Zoom-Calls gewesen. Also, aber wie der Arno sagt, so Sachen wie Kultur und deine Kollegen treffen und so, das wird halt das Remote nie ersetzen können. Also für uns wird es nach wie vor in Zukunft auf jeden Fall auch ein Hybridmodell sein.
Okay, gut. Zu eurem Angebot. Eben, Vision ist ja eigentlich ein Profi im Bereich Managed Services und auch Containertechnologie. Das ist euer Hauptfokus. Wie würdet ihr das an einem Neukunden erklären?
Unser Hauptfokus ist es, Softwareentwickler zu befähigen. Sie zu befähigen, dass sie nicht müssen, Angst haben, dass sich kümmern, auf Englisch worry, über den Betrieb von ihrer Software. Das sind natürlich traditionell sehr viele Software-as-a-Service, E-Commerce, Medienhäuser, andere grosse Webseitenbetreiber oder Ersteller gewesen. Natürlich jetzt je länger mehr Digitalisierungsprojekte, Kundenportal, API-Gateways, Online-Business schlussendlich. Und wie bei jedem Online-Business ist natürlich Sicherheit und da gehört Verfügbarkeit schlussendlich auch dazu. Extrem wichtig. Aber sicheres System wäre es ein Offline-System, ein ausgestecktes System. Und der Kompromiss mit eben eben müssen online sein, aber eben auch müssen wählen, getrieben sein vom Markt oder von der Softwareentwicklung, müssen Änderungen können machen, müssen sie können natürlich möglichst oft machen, möglichst schnell machen, aber eben ohne, dass man die Sicherheit, die Verfügbarkeit von der Software, von der Plattform beeinträchtigt. Das ist das, wo unser Hauptfokus ist. Ist es nicht gerade der Elevator-Pitch, oder? Das sind die Themen, die uns wichtig sind. Der Elevator-Pitch ist, wir kümmern uns um den Betrieb von deinem Online-Business, dass du dich nicht musst Angst haben.
Okay, eben, wenn ich das richtig verstehe, also in gewisser Weise ein Bindeglied zwischen der Softwareentwicklung und dem IT-Betrieb. Ihr setzt da ja auf diverse Technologiepartnerschaften, unter anderem auch auf Red Hat. Wie sind ihr denn auf Red Hat gekommen und wie ist es dazu gekommen? Wieso habt ihr euch für Red Hat entschieden?
Auf jeden Fall. Wir haben im 2014 Firma gegründet, 2015 haben wir den ersten Kunden gehabt. Wir haben schon seit 3-4 Jahren damals, also jetzt eben 18 Jahre, Docker eingesetzt als Containertechnologie, als Technologie schlussendlich zum Applikationen verpacken, die eben nicht abhängig ist davon, wie die Applikation aufgebaut ist oder was im Container ist. Wie der Logistik, oder? Also wenn es mal in den Container nicht passt, dann ist es dann gleich, ob es auf dem Zug, auf dem Schiff oder auf dem Lastwagen transportiert werden kann. Genau gleich ist die Software. Und das haben wir 2015 angefangen zu entwickeln für einen Kunden, der sich gefunden hat, hey, das ist cool, wir möchten das gerne in einem grösseren Stil machen und haben jetzt da hunderte, potenziell tausende von den Containern, die wir managen und überwachen müssen. Und das ist mit Docker ein Hausmittel allein nicht möglich gewesen. Und darum haben wir uns auf Zürich gemacht, eine gescheite Container-Orchestrierung, also eben zum schauen, wie, und automatisieren natürlich, wie man das kann managen kann. Das war uns extrem wichtig gewesen, dass es Open Source ist, dass es ein offener Standard ist, dass es erweiterbar ist, dass es schlussendlich eben gut integriert werden kann in einen Prozess vom Kunden, vom Entwickler und sind dann dort auf eine Shortlist gekommen von Kubernetes-Distributionen, die das schlussendlich erfüllen und haben uns dort für Red Hat OpenShift 3 entschieden, weil das eigentlich alle diese Sachen beinhaltet hat. Das ist eine Kubernetes-Distribution, basiert auf Open Source, hat alle diese Features an Skalierbarkeit, an Sicherheit, an Usability, Web-GUI, API, Erweiterbarkeit, baut auf dem offenen Standard von Kubernetes auf und haben uns darum entschieden, mit OpenShift unser Serviceprodukt Apuyo aufzubauen. Zusammen mit unserem ersten Ankerkunde für den Service, der Passleiter in Bern. Haben jetzt seit Anfang 2016 dann gelauncht als produktiver Service und managen unterdessen 50 OpenShift-Cluster in 16 Ländern auf der ganzen Welt verteilt.
Wow, das ist eine recht grosse Summe. Cool. Allgemein etwas, was mich noch interessiert. Für mich ist das ganze Kubernetes-Thema, wie dort mal der ganze Aufstieg von Linux. Am Anfang haben sie irgendwie ein paar Freaks gemacht und dann irgendwann ist die ganze Adoption immer breiter geworden und professioneller und enterprise-mäßig. Und heute sehen wir eigentlich, dass die meisten Workloads auf Linux laufen. Das hätte sich vor 20 Jahren oder 15 Jahren auch noch niemand gedacht. Wo sehen Sie denn, wo die ganze Entwicklung hingeht jetzt mit Kubernetes? Was ist so ein bisschen, einfach so deine Einschätzung, Arno? Wo geht das Ganze jetzt hin?
Für mich ist Kubernetes die Abstraktionsebene, um schlussendlich Software zu betreiben und in Umkehr Infrastruktur, Computing-Infrastruktur damit zu verwalten. Es ist für mich ein offener Standard, wo eben Cloud-Provider, Infrastruktur-Provider übergreifend ist. Und es ist für mich ein Werkzeug für Softwarebetreiber, Softwareentwickler und Cloud-Infrastruktur-Provider, um sich zu finden, um eine gemeinsame Basis zu haben, um eine gemeinsame Sprache zu reden und um eben interoperable, mobile Services können schlussendlich aufzubauen. Ich habe das Gefühl, dass Kubernetes in dem Sinne ein Tool ist, wo jedermann, also wo Herr und Frau Schweizer, damit wird in Kontakt kommen direkt. Es ist ein Werkzeug, es ist ein sehr technisches Werkzeug. Es ist darum eigentlich mehr eigentlich ein Baustein für für Service Provider, ein Baustein für Softwareentwickler, die dann wiederum ein Software as a Service anbieten wollen, wo dann der Software as a Service dann eigentlich dann für Endkunden, Endbenutzer sinnvoll und nutzbar ist. Aber Kubernetes eine gute Abstraktionsebene eigentlich darstellt, um als Softwareentwickler und eben auch Operations Engineer darauf aufzubauen.
Und denkst du, es macht jetzt für jegliche IT-Firma, wo viel Workload hat, Sinn? Oder sagst du, also jeder muss jetzt auch gerade auf den Zug aufspringen? Also wie siehst du das ein bisschen?
Ich habe das Gefühl, innerhalb der IT ist eine Spezialisierung am stattfinden. Sie ist langsam und schleichend, aber sie kommt. Alles, was ich mir mit mobilen Geräten, Telefonie zu haben, das ist der IT, gibt es nicht schon viel zu tun. Das läuft grundsätzlich, man muss es dann verwalten oder Inventur machen oder so, aber es ist nicht etwas, was ich jetzt muss bauen, oder? Büro-IT ist ja ähnlich, oder? Das sind andere Tools, andere Mechanismen, geht mehr um Authentifizierung, um Sicherheit, Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, dort ist Kubernetes kein Thema, oder? Also klar könnte in einem Mobile Device Management Lösung könnte auf Kubernetes laufen, aber das ist dann wie, hat nichts mit Kubernetes zu grundsätzlich. Ich denke, Kubernetes ist in dem Moment, wo du Software schreibst, wo du Software für den Betrieb von dieser Software verantwortlich bist, in dem Moment, wo du eben musst können, Computing-Ressourcen, Computing-Infrastruktur verwalten. In dem Moment ist das definitiv ein Tool, wo ich das Gefühl habe, wird zum Thema. Und ob das mehr davon kommt, dass du ein Softwareprodukt erstellst oder ein Softwareprodukt betreibst, länger mehr gibt Softwarehersteller, die ihre Software ausliefern, also sowieso nicht mehr auf CD-ROM oder auf USB-Stick, oder? Aber als Docker-Container mit einer Kubernetes-Konfiguration, wo dann das eigentlich die Auslieferung ist. Und egal, ob das jetzt in die Finova Core Banking Solution so ausliefert, wenn das dein Auftrag ist, zum Finova Core Banking zu betreiben, dann wirst du dürfen dich mit Kubernetes auseinandersetzen, weil halt deine Softwarelieferanten auf Kubernetes aufsetzt. Und so habe ich das Gefühl, wird das noch zunehmen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das Tool ist für jedermann sowieso nicht und nicht unbedingt auch nicht mal für alle IT.
Okay. Vision steht zusammen mit der Technologie von Red Hat für Innovation im Managed Service Umfeld. Gibt es da Customer Cases, die du besonders kannst hervorheben kannst? So etwas, wo du richtig sagst, das war ein cooler Case, den wir hier miteinander können machen
können? Ja, natürlich. Also ich denke, wir sind sehr stolz auf alle Partnerschaften, die wir haben. Ich denke, wir sind natürlich als Schweizer Firma prädestiniert in einer Branche wie zum Beispiel Banking oder Versicherung natürlich aktiv zu sein, wo Sicherheit, wo Stabilität wichtige Sachen sind. Und jetzt halt je länger mehr eben durch Digitalisierung, Innovation reingebracht werden muss. Und darum auch Motivation ist, das irgendwie sicher und sinnvoll können zu machen. Beispielsweise die Akrevis Bank dürfen wir zu unseren Kunden zählen, aber auch sagen wir, moderne, neuere Firmen wie die Neon, Online Banking, Insurance, Versicherungsbroker, Sobrado, Versicherungsbroker, Online-Lösung. Das sind alles super Beispiele von Kunden, von Projekten, wo die Innovation in ihren Softwareentwicklungs- und Softwarebetriebsprozess haben wir mit ihnen.
Okay. Und wie siehst du denn Cloud Computing und Managed Service in der Zukunft? Was denkst du, was bringt ein bisschen Zukunft für euch als DevOps-Anbieter? Was hat das in sich?
Ich habe das Gefühl, dass Computing-Infrastruktur, also Infrastructure as a Service, reines Compute, Storage, Networking, das ist schon und wird je länger mehr zu Commodity. Das ist etwas, was ich schon seit 10, 15 Jahren kann mit einer Kreditkarte, also sagen wir mal eine grosse Kreditkarte sein, online kann bestellen und online gerade direkt kann anfangen zu verwenden. Das ist in dem Sinne nichts, wo ich jetzt das Know-how bräuchte, um das zu beziehen. Ich denke, dass der Vorteil von Cloud Computing ist nicht, dass ich VMs bestellen kann mit der Kreditkarte. Der Vorteil von Cloud Computing ist, dass ich ein ganzes Ökosystem habe rundherum von Services zusätzlich zu VMs, egal ob es dann Plattform-Services sind, ob das Datenbank-Services sind, andere Datenverarbeitungs-Services, also AI-Machine-Learning-Services, Video-Transcoding-Services, andere Services rundherum, wo so einen Service bei mir in die On-Premise aufzubauen, einfach unverhältnismäßig aufwendig und teuer ist. Und wo es viel einfacher und günstiger ist, nur schon wegen dem Service den Rest meiner Datenverarbeitung auch gerade am gleichen Ort zu machen, wo ich dann von anderen Vorteilen, von Sicherheitsvorteilen, von Auditierungsvorteilen, von alles ist schon mal grundsätzlich authentifiziert, der Provider ist in mir zertifiziert, kann das auch überprüfen, hat eigene Security und Governance Controls, die ich einfach kann nutzen kann, anstatt sich das selber anfangen, auf dem Server unter meinem Bürotisch aufzubauen und dem sind sie halt neu zu erfinden. Ich denke, das ist der Vorteil, oder das ist, ich habe das Gefühl, das ist dort, wo Cloud Computing angeht. Und dort gehen logischerweise auch die Softwareentwickler, die diese Services nutzen wollen, auf das aufbauen wollen, wo es jetzt bei uns gerade aktuell darum geht, wie kann ich die ganzen Services, die rund ums Kubernetes, rund ums OpenShift am Laufen sind, aus dem OpenShift raus beziehen, aus dem OpenShift raus bestellen, aus dem OpenShift raus nutzbar machen, dass ich als Nutzer vom Kubernetes als Softwareentwickler nicht muss ich mich dann auf 57 Portal einloggen, um 58 verschiedene Services zu bestellen. Also ich sage im Kubernetes, ich hätte gerne so einen Service. Das Kubernetes weiss, auf welchem Cloud-Provider es läuft. Es weiss, wie der Service heisst beim Cloud-Provider. Es weiss, wie man darauf zugreifen kann und kann das mir wiederum standardisiert zur Verfügung stellen.
Was würdest du heute anders machen, wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust seit der Gründung? Was würdest du heute anders machen, wenn du eine zweite Vision gründen?
Gute Frage. Es hat sich viel mit der Zeit natürlich geändert. Jetzt gerade aktuell hat es natürlich verschiedene Themen, die uns beschäftigen. Wir haben das Handbook jetzt seit einem guten Jahr. Das ist sicher etwas, was man schon seit Anfang von der Company schon hätte können anfangen machen, expliziter machen, expliziter definieren. Ist klar, wo wir gestartet haben, das Zweite, hat es viele von dieser Dokumentation nicht gebraucht, weil es einfach klar war, oder man schnell hätte können fragen. Remote First Company sein, ist ja nicht etwas, was ich jetzt von Anfang an würde machen, weil da kann man sich immer noch treffen, ist ja nicht ausgeschlossen, aber alle Prozesse mal grundsätzlich remote aufsetzen und dann kann man es immer noch lokal ausführen, wenn nötig. Das ist sicher etwas. Ich denke, etwas, was mich jetzt aktuell gerade beschäftigt, ist Product Management. Was ist ein skalierbarer Service-Produkt? Was ist jetzt mehr ein Custom- und von Kunden zugeschnittene Solution? Das ist ein Thema, das mich jetzt halt gerade aktiv beschäftigt, weil es jetzt gerade in mir aktuell ist. Aber es ist natürlich auch bei einer Firma, die irgendwie knapp 30% pro Jahr wächst, ist natürlich immer gerade, durch die Schuhe halt immer gerade an einem anderen Ort. Und das ist jetzt auch, dort jetzt ganz viele Learnings in den vergangenen 6 Jahren, wo man jetzt natürlich wiederum darauf aufbauen und darauf profitieren.
Ja, ist klar. Du, und wenn jetzt mal so 5 Jahre in die Zukunft schaust, wo sind ihr in 5 Jahren? Sind ihr immer noch so ein Disruptor oder denkst du, sind ihr ein bisschen gemächlicher unterwegs?
Meinst du, sind wir volljährig und langweilig? Wahrscheinlich.
Genau, das meine ich.
Ist eine gute Frage. Ich denke, Innovation und einen schlechten Status quo nicht akzeptieren, ist einer der Kernwerte. Ich glaube, dass es uns ermöglicht, um den Kontakt zu den Entwicklern nicht zu verlieren und damit auch können auf andere Services aufbauen, egal ob es dann in Serverless Computing ist oder was auch immer, das dann noch danach kommt und gewisse Sachen, die wir jetzt machen, wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr brauchen, weil es einfach so allgegenwärtig ist, so wie Hardware-Services zum Beispiel, dass man das gar nicht mehr selber muss machen, sondern man kann darauf aufbauen auf etwas, was jemand anderes schon gemacht hat. Ich denke, darum ist auch unser Claim vom Sicherstellen, dass Softwareentwickler nicht mit Angst haben um ihr Online-Business, heisst ja genau das, dass es nicht heisst, dass wir jetzt also auf einen bestimmten Cloud-Provider oder eine bestimmte Technologie oder wie wir das dann lösen, einschiessen, sondern dass es, egal welches Problem das Softwareentwickler haben, dass wir da sind, um das mit ihnen zusammen lösen.
Plus, wir wollen natürlich auch in Zukunft an der Forefront von der technologischen Entwicklung sein, weil zum einen, wenn wir natürlich die entsprechende Partner und Kunden anziehen, aber natürlich auch das entsprechende Talent, wo halt Lust hat, mit so moderne, innovative Technologie zusammen oder mitarbeiten zu können. Und ich denke, das ist auch das, was uns derzeit auszeichnet, warum keine Ahnung, ETH-Studenten zu uns gehen und nicht zu Google.
Ja, genau, das Thema wollte ich jetzt auch noch ansprechen.
Weil du selber, Genau, als Einzelperson wahrscheinlich bei uns mehr bewirken kannst und die mehr einbringen kannst, als jetzt in einem größeren Konzern.
Weil bei euch ist eigentlich Google, ist gerade über Gleis. Also ihr habt nicht so viel Mühe mit Talent Acquisition.
So ein paar andere amerikanische Corporates auch
noch. Ja, ja, aber wie macht ihr denn das? Also wie denn ihr, wie sagt ihr, der War on Talent, wie denn ihr das denn machen? Wie macht ihr euch bemerkbar? Wie kommen da die Kandidaten an? Das würde mich auch noch interessieren. Das ist ja eines der grössten Probleme, wo alle sehen im Moment.
Andere Ideen geben ganz viel Geld aus für Headhunt und Recruiter. Wir versuchen, dann gleich viel Geld auszugeben in unseren Firmenwert. Schlussendlich dokumentieren auf den Firmenwert, zeigen, was wir machen, in dem Sinne auch greifbar sein mit dem, was wir machen und wie wir machen und wieso dass wir das machen. Habe ich das Gefühl, es gibt uns einen Wettbewerbsvorteil in diesem Bereich, weil wir nicht irgendwie nach außen ein anderes Bild müssen aufbauen und leben, als dass wir nach innen sind, weil wir ja transparent sind.
Genau, und die Offenheit, gerade vor allem jetzt auch in Hinsicht auf das Handbook. Also ich mag mir an recht viele Interviews erinnern im letzten halben Jahr, wo die potenziellen Kandidaten das wirklich als ein Grund herausgestrichen haben, so hey, ich habe so viele verschiedene Firmen angeschaut und ich war die einzige mit dem Handbook und mit der offenen Kommunikation und das ist einfach sehr ansprechend. Und ich denke, und es ist auch nicht nur ein vorgeschobenes Marketinginstrument, wie man es ja teilweise aussieht, so hey, ja, wir sind open und hier und da und bla bla bla, sondern wir leben es halt auch. Und das ist genau das Gleiche wie mit dem Open Source. Wir nutzen nicht nur Open Source Tools, weil sie kostenlos sind, sondern wir geben der Community auch zurück. Und ich denke, das ist gerade auch für junge ITler ist das ein ganz, ganz wichtiger Grund.
Und was sind denn so coole Perks bei euch? Ich habe das Handbook natürlich nicht gelesen. Es ist relativ umfangreich, aber wo sind ihr jetzt gerade so ein bisschen cool? Man hört immer von diesen modernen IT-Unternehmen. Sagt mir mal so zwei, drei Sachen, wo ich sage, das ist wirklich noch cool, das ist ein Mehrwert, wenn wir unseren Mitarbeitern können bieten.
Komm jetzt, das sind ja nur etwa 250 Seiten PDFs, das ist schnell gewesen, oder? Unterdessen ist es ja. Keine Ahnung, es ist schwierig zu sagen. Einzelne Perks, ich meine, wir haben natürlich als engineering-treibendes Unternehmen, glauben wir, dass unsere Mitarbeiter ganz viel eigentlich selber wissen, was sie wollen haben und wie sie es wollen haben. Egal, ob das ein Hardware-Budget ist, wo sie ihren Laptop selber auswählen können, wo wir natürlich eine Liste haben von Modellen, die wir getestet haben, die kompatibel sind mit Docking-Sessions und so weiter. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Zimmermann muss wissen, welcher Hammer in seine Hand passt und entsprechend Ergonomie in dem Sinn. Oder ich meine, unser Firmenwert von We Care About People. Also uns ist wichtig, dass es den Visionaries gut geht. Und da gehört logischerweise auch Ergonomie dazu. Und Ergonomie heisst in dem Fall jetzt auch, dass sie selbstverständlich ihr eigenes Werkzeug selber auswählen können. Das ist ganz konsequent. Also, dass sie auch ein Hardware-Budget haben für ihren Büroarbeitsplatz und dann selber können sagen, was und wie und wo sie brauchen. Ist es nicht ein mega, mega Perk und eine Rutschspannung und Geschichten, aber ist es halt einfach etwas, das dich jeden Tag berührt und jeden Tag in dem Sinn Konsequenz ist eigentlich wiederum aus der Values raus.
Arno, in der Softwareentwicklung hört man ja immer wieder von Agilität. Betrifft das euch eigentlich auch?
Wir haben die Vision gegründet vor 6 Jahren, um eben genau agile Infrastruktur für agile Softwareentwickler können bereitstellen. Und agil heisst in dem Fall eben so wie Dev und Ops, DevOps zusammengefunden hat und zusammen kollaboriert, um eben können schneller reagieren auf Änderungen vom Business, dass man eben kann, wenn man Sachen deployt, nicht mehr muss Hardware kaufen auf 3 Jahre im Voraus, auf den möglichen maximalen Verbrauch, wo man nachher eh nie genau trifft, sondern eben, dass man kann dynamisch, zum Beispiel im Cloud Computing, dynamisch kann Ressourcen dazu buchen für eine kurze Zeit, wenn man sie mal mehr braucht und auch wieder kann abeskalieren, die Kosten wieder abeskalieren, sowohl in der Infrastruktur als auch in der Software, als auch in den anderen Sachen rundherum. Und die Agilität vom Business in dem Sinn kann unterstützen und in dem Sinn auch eben von den Kosten her. Und das ist auch der Grund, wieso dass Kunden gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Wir sind Experten in dem, sie können uns dazu buchen, wenn sie unsere Unterstützung brauchen. Sie können unsere Services dazu buchen für die Zeit, die sie es brauchen. Sie können ein Objective Cluster verdoppeln innerhalb von ein paar Minuten und wieder halbieren in ein paar Minuten. Und selbstverständlich folgt die Verrechnung dann auch einfach mit. der Zeit.
Swiss Digital Apero. Stronger together.